Ich liebe dich, Will. Über alle Poesie hinaus.
Meine Liebste. Du darfst mich nie wieder verlassen.
Als ich glaubte, du wärst tot, tat es mir nicht leid um die Stücke, die du niemals schreiben würdest. Nur darum, dass ich nie wieder dein Gesicht sehen würde. Ich sah unser Ende und es wird kommen.
Stimmt. Die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
Hallo Olli.
Hallo Katrin.
Oh, ich schmelze schon ein bisschen dahin. Shakespeare in Love, aus dem Film war dieses Audio gerade mit Gwyneth Paltrow und Joseph Fiennes. Mhm. Und er ist ja William Shakespeare und sie liebt ihn. Und das endet, glaube ich, tragisch, jedenfalls nicht furchtbar glücklich. Was hat dieser Liebesdialog mit unserer heutigen Folge zu tun?
Wir haben uns überlegt, Katrin, dass es auch mal um Kontext gehen soll. Also wir hatten ja schon diverse Faktoren, die Einfluss nehmen darauf, wie ich spreche. Aber wir haben noch nie Kontext so als ganz behandelt. Und vor allen Dingen, also so Unterschiede zwischen, mit wem spreche ich da eigentlich? Also spreche ich auch sowas wie Hörer adäquat? Aber auch, wo spreche ich? Ne? Also ja. Bin ich auf der großen Bühne unterwegs? Bin ich in einem Interview? Natürlich kann ich nicht an einem Kaffeetisch so sprechen, als würde ich eine Rede halten. Würde doch für einige Irritationen sorgen.
Oder wenn ich sage, ich liebe dich. Ich liebe dich.
Sowas von.
Ich bin deine Mutter. Ich liebe dich.
Ich bin ein Vater, Luke. Genau. Richtig. Also das ist alles Kontext. Also die Einbettung gesprochener Sprache in diese jeweiligen Faktoren. Und darum wird es jetzt heute mal genauer gehen.
Und da steigen wir direkt ein mit der Neujahrsansprache des Bundeskanzlers. Friedrich Merz, üblicherweise eben am 1. Januar mit einem Blick voraus, was könnte das Jahr bringen. Und da gibt's ganz viele thematische Bereiche und auch das ist ja Kontext. Wie bilde ich was Positives, Hoffnungsfrohes ab und wie bilde ich vielleicht auch eine Bedrohungslage ab? Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Friedrich Merz.
Es geht ein Jahr zu Ende, in dem wir als Land gemeinsam große politische Entscheidungen getroffen haben. Beginnend mit der Bundestagswahl am 23. Februar. Sie, die Bürgerinnen und Bürger, haben an diesem Tag über die politische Zukunft unseres Landes entschieden. Eine neue Bundesregierung wurde gebildet und hat sich vorgenommen, mit Tatkraft und Kompass die richtigen Weichen für Deutschland zu stellen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden zum vierten Mal in Folge das neue Jahr unter widrigsten Umständen begehen. Viele von ihnen ohne Strom, im Raketenhagel, in Angst um Freunde und Familien. In dieser Lage brauchen wir die Kreativität und Schaffenskraft unserer Wirtschaft. Aber hausgemachter Reformstau lähmt das Potenzial, das unsere Unternehmen haben. Es wird für sie immer schwieriger, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Doch ich möchte Ihnen aus tiefster innerer Überzeugung sagen, wir haben es selbst in der Hand, jede dieser Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen. Wir sind nicht Opfer von äußeren Umständen. Wir sind kein Spielball von Großmächten. Unsere Hände sind nicht gebunden. Deutschland ist ein großartiges Land, das sich immer wieder neu erfunden hat, aus Krisen gestärkt hervorging, neuen Zusammenhalt stiften konnte und für alle Bürgerinnen und Bürger eine lebens- und auch liebenswürdige Heimat bietet.
Was wir hier gehört haben, Katrin, ist natürlich typisch Merzer Sprechstil. Er ist in seiner gewohnten Stimmlage bei 130 Hertz ungefähr. Und sie ist relativ platt, wie Merz Sprechstimme nun mal ist. Er hat eine Tonhöhenvariation von 23,2. So wenig muss man erstmal schaffen. Und das ist, obwohl wir ja oft sagen, je mehr Pausen man macht, desto mehr macht man auch Satzenden. Und an Satzenden ist ja häufig ein bisschen mehr Musik als irgendwo anders sonst. Also das ist zu wenig, aber jetzt ja der eigentliche Kontextpunkt. Es ist ja auch alles gleich, oder?
Ja, in der Tat, es ist Bedrohungslage ist gleich mit Vertrauen und Wirtschaft ankurbeln und Wirtschaftswachstum, also das, wo eigentlich Energie und Positivität reingehören würde, das klingt genau gleich. Und tatsächlich sieht er auch gleich müde aus, egal worüber er spricht. Er sah wirklich sehr, also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, er sah schon sehr erschöpft aus. Und das hört man vielleicht auch oder das hören wir vielleicht auch, durchgängige Erschöpfung hier.
Wenn ich mir schon was aufschreibe, also wenn ich Notizen mache, mache ich die meistens in Farben. Also ich habe sozusagen Stimmungsfarben. Ja. Und wenn ich eine Rede mache, die halt mehrere Stimmungen transportieren soll, dann mache ich die entsprechenden Inhalte auf verschiedenfarbige Folien und dann weiß ich sofort, aha, jetzt muss ich diese und jene Stimmung transportieren und dann ist es meistens auch etwas, ja, etwas kontrastreicher, auch etwas facettenreicher.
Ja. Ja, ich kann mir das, ich mache das ähnlich und kenne den Tipp auch für vorgefertigte Reden, dass es die sonnigen Momente gibt, die vielleicht dann auch mit einem gelben Textmarker nochmal ordentlich markiert sind und dass es die sachlicheren Phasen gibt, die dann vielleicht blau sind, wie auch immer, oder ganz feurige könnten dann auch rot markiert sein. Das lohnt sich schon und ich bin sicher, dass sich das auch heutzutage im Teleprompter abbilden ließe.
Genau, denn wir müssen immer wissen, Katrin, das Gehirn ist so getrimmt, dass es auf Unterschiede abzielt. Unterschiede erzeugen Aufmerksamkeit. Wenn etwas plötzlich anders wird, dann sind wir wieder bei der Sache. Und auch dafür ist es wichtig, dass eine Rede, die ein bisschen länger ist, vielleicht sogar insbesondere für die jetzige, etwas jüngere Generation, da muss viel Abwechslung passieren, damit das Interesse
auch Tempowechsel.
Wird. Ja, ganz genau.
Tempowechsel. Ja, absolut. Daran fehlt es hier und Aufbruchstimmung im Wort alleine glaube ich noch nicht und reicht mir noch nicht. Ich brauche Aufbruchstimmung im besten Fall auch noch in der Mimik und Gestik und auf jeden Fall aber in der Tonalität.
So, richtig.
Wer kann denn Kontext? Wir haben euch, liebe Zuhörende, einen CEO mitgebracht. Und zwar den Vorjahressieger, den Sieger 2025 im CEO Video Excellence Award. Das ist Roland Busch von Siemens. Und hier ein Ausschnitt aus seiner Gewinnerrede.
A new Siemens has taken shape. A company with less complexity and with simplified governance. With a fast growing digital business. With an unmatched portfolio of industrial software and digital services, and with a strong portfolio in hardware, connected hardware that will be increasingly software-defined and enhanced with AI.
Und andere Situation, englischsprachiges Interview im Studio, also sitzend, das Gegenüber ist anderthalb Meter entfernt, es ist mehr eine Gesprächssituation. Auch da hören wir kurz rein, Roland Busch, CEO von Siemens.
So, what is the eventual outcome? If we finally manage to make free trade agreements in a couple of years and not decades, that's super relevant. Yeah. Because what would you do if you have two large economies, which you're depending on, diversify in other ones? ASEAN is a super important region, growing region, Middle East, we have South America. Mm-hmm. So there's so many regions where we can create other markets on top.
Ich glaube tatsächlich, Katrin, gerade was den letzteren Ausschnitt angeht, da war schon die erste Sekunde ziemlich verräterisch oder auch ziemlich informativ, weil die begann ja mit einem und das ist vielleicht dann auch schon der Unterschied, den wir hören zu der großen Bühne. Also erstmal, er macht es in beiden Fällen gut. Er hat gute Pausensetzungen, er hat auch eine gute Artikulationspräzision. Die Stimme ist wach, die Stimme ist da. Es ist sogar die gleiche Stimmtonvariabilität auf der Bühne und auch in dem Interview. Was wir aber hören, ist ein deutlicher Stimmlagenunterschied und ein deutlicher Unterschied in allem, was Leidenschaft indiziert. Und da fehlt ihm ein wenig vielleicht auch die Lust in diesem Interview und ist auf der Bühne da. Also da hat er Spaß und das merkt man. Um es vielleicht auch mal kontextuell einzuordnen, natürlich, wenn ich laut spreche, wenn ich auf der Bühne eine hohe Lautstärke habe, ist die Stimme natürlich höher. Ich kann nicht genauso hochtonig in einem Interview sprechen. Aber er geht hier zu weit runter. Das Ganze ist zu weit nach unten skaliert, nicht nur in der Tonhöhe, um dann wirklich kontextadäquat zu sein. Also auch er macht Kontext, ja, aber macht zu viel davon fast.
Und es ist natürlich, wenn wir auf ein bisschen aufs Thema gucken, ist in dem Interview ja eher die Sorge um den Standort Deutschland, die Sorge um deutsche Unternehmen und eine Initiative, um hier etwas unserem Standort Gutes zu tun. Während auf der Bühne, das war die CES in Las Vegas, da ging es ja um, boah, um was Siemens alles kann und wo sie der tollste Partner sind. Da kann er natürlich auch insgesamt noch ganz anders aufspielen. Also will sagen, kontextadäquat ist es vielleicht dann doch mehr, weil es mit dem Inhalt stimmig ist. Oder
ja,
siehst du das ganz anders?
Nee, ich finde das auch durchaus. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich mir aber vielleicht ein bisschen mehr Kampfgeist dann erwartet hätte. Also wenn es schon darum geht, hier wirklich auch was Negatives zu verkaufen, dann kann man entweder, ich will jetzt nicht sagen resignierend, aber man kann zumindest ein wenig in diese Richtung klingen oder man kann kämpferisch klingen. Und das Kämpferische hätte ich mir hier gewünscht. Natürlich, klar, wenn es darum ging, so zu klingen, dann ist es wirklich auch kontextangemessen, ja.
Wollen wir kurz noch den Blick auf die Werte machen aus der Akustikanalyse? Er war ja insgesamt der Vorjahressieger 2025. Und was hatte er da für einen Akustikscore?
Also er hatte auf der großen Bühne einen Charisma-Score von 85 und das ist schon wirklich richtig hervorragend im wahrsten Sinne des Wortes. In dem Interview ist es immer noch 65. Das ist, wie gesagt, weit überdurchschnittlich. Das ist eine richtig gute Leistung. Ich hätte mir ein anderes Mindset gewünscht, das sich stimmlich ausdrückt, aber er kann auf jeden Fall Kontext.
Er kann Kontext. Gilt das auch für unseren nächsten Kandidaten? Jetzt Spahn. CDU-Politiker, ehemaliger Gesundheitsminister. Und der Kontext ist so mit der schwierigste, wenn ich mir so auch erfahrene Moderatorinnen, Moderatoren und auch Politikerinnen, Politiker anschaue. Der Kontext ist einer der schwierigsten, nämlich im Gespräch mit Kindern.
Sie haben gesagt, dass das Bürgergeld nicht erhöht werden soll. Warum möchten Sie armen Menschen nicht mehr Geld geben?
Eine gute Frage, weil es gar nicht sozusagen um Frage arm oder nicht arm mir in der Unterscheidung geht, sondern wer kann arbeiten und wer kann nicht arbeiten. Wir haben Menschen, die kriegen Unterstützung, auch Familien, die kriegen Unterstützung, wo die Eltern oder der Einzelne nicht arbeiten kann, gerade aus unterschiedlichsten Gründen. Möglicherweise ist da jemand gerade krank. Aber wir haben auch zum Beispiel 23-jährige junge Männer, die sind gesund und fit. Und ich finde, wenn man denen eine Arbeit anbietet, sollten die auch annehmen.
Und Olli, direkt hinten dran, nur zum Vergleich. Gleiches Thema, anderer Kontext, andere Zielgruppe, Talkshow. Nochmal Jens Spahn.
Die Frage ist doch, was ist brutal daran, wenn jemand der Arbeit angeboten bekommt, eine Ausbildung angeboten bekommt, einen Deutschkurs angeboten bekommt, wenn das der erste notwendige Schritt ist. Wenn jemand also Angebote renitent mehrfach ablehnt, warum soll der den Anspruch haben darauf, dass die anderen, die arbeiten gehen, dann für ihn oder sie mitzahlen? Das ist doch nicht brutal, sondern das ist, finde ich, so würde ich das jedenfalls in der kleinen Gemeinschaft und in der großen erwarten. Mein Eindruck ist, auch die allermeisten Bürgerinnen und Bürger erwarten das so. Wer kann, das ist der entscheidende Punkt, soll im Rahmen seines Könnens auch entsprechend mithelfen.
Ja, Katrin, also ja und ja. Die Antwort ist ja, er kann Kontext. Das ist aber vielleicht auch, es ist kompliziert, vielleicht vor dem Hintergrund des Verbalen, des Erklärerischen. Stimmlich ist es für Erwachsene fast schon reflexartig, dass man bei Kindern anders spricht. Und das macht er hier. Wir haben eine für Jens Spahn ungewöhnlich hohe Stimmlage, 150 Hertz, so viel hat er noch nicht einmal in so manchem Bundestagsinterview oder in so mancher Bundestagsrede. Und eine hohe Stimmtonvariabilität, fast 50 Hertz. Und vor allen Dingen, das beobachten wir auch noch bei anderen Politikern, die mit Kindern reden, dass die Stimme auch etwas zarter wird. Also die wird so ein bisschen behauchter, ein bisschen leiser, ein bisschen zurückgenommener. Ja. Das sehen wir tatsächlich bei Spahn auch. Und das ist halt anders in dem TV-Interview, sehr viel anders.
Ja, das ist natürlich vielleicht auch der Impuls, hab keine Angst. Ne? Ich bin zwar größer als du und ich weiß alles Mögliche mehr als du, aber du musst keine Angst haben. Ne? So ein
genau.
Bisschen weicher.
Genau,
so
das ist ja auch netter. in der Körpersprache. Er beugt sich ja runter dann, wenn er dann mit dem Kind spricht und ist sozusagen auf Augenhöhe, was also fast heißt, Kinn auf dem Tisch im Falle von Jens Spahn. Und ja, das hat er gut gemacht, wirklich.
Das hat er gut gemacht und darauf kommt es an. Wir reden so viel über akustisches Charisma und alle Facetten davon und sagen heute nochmal mit besonderer Klarheit, es ist eben etwas Situatives, etwas Kontextabhängiges, auch etwas Zielgruppenabhängiges, siehe Kinder. Und wenn wir zwei, Olli, das nächste Mal ein Bier zusammen trinken gehen, dann ist das auch nicht die große Bühne, auf der wir wirklich hier, Halleluja, ne, den Raum komplett füllen, so.
Nee, natürlich nicht, genau. Also wir würden jetzt auch nicht nach Hause kommen abends und sagen, hallo, ich freue mich wieder zu Hause zu sein. Es hat einen großen Spaß gemacht, dass ich auch nach Hause fahren durfte. Ein Wahnsinn, es war wenig Verkehr und jetzt gibt's endlich Essen. Das machen wir ja nicht.
Aber tatsächlich
ist das für die meisten Leute, tatsächlich ist es schwierig. Und gerade für die Ingenieurinnen und für die Ingenieure, die ich hier unterrichte, ist der Sprung von Dialog auf Bühne der allerschwierigste. Die meisten Leute reden genauso weiter, als würden sie in einem Dialog stehen. Und das ist das Kontextproblem, das wir eigentlich primär angehen müssen.
Ja, also gar nicht umgekehrt, wir sind zu laut und zu bühnenlastig zu Hause, sondern der Schritt, den Raum zu füllen und wenn er auch mit 500 Leuten besetzt ist, das ist der Schwierige. Und da brauchst du den extra Aufwand, die extra Energie, Präsenz, Gestik, du siehst mich jetzt auch rumfummeln mit meinen Armen, das ist
Fuchteln.
Wichtig und das lohnt sich, bitte?
Ja, nehmen wir, alles klar, das lohnt sich, da gebe ich dir völlig recht.
Gut, in diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, Olli, mach's besser.
Ja,
bis
und
zum euch, nächsten Mal.
Genau, und Fragen, Anregungen, wie immer, unter unsere LinkedIn-Posts oder an podcast@charismatischer.de.